Nochmal herzlich willkommen, Regula, hier in unserer Mitte. Schön, dass du da bist. Ich habe gerade schon ein paar Stichworte erwähnt, wer du bist. Aber ich fände es schön, wenn du einfach noch ein paar Sätze selber zu dir sagst. Wer bist du, wo kommst du her, was machst du? Was du denkst, was wichtig ist.
Ja, ich bin Regula Lehmann. Ich bin verheiratet mit dem Urs. Und wir haben zwei Buben, die sind 16 und 26. Und zwei Mädchen, 21 und 24. Der Rest von meiner Familie ist im Moment in St. Gallen im Goldbrunnen im Gottesdienst. Wir haben letzte Woche Kinderwoche gehabt und meine Männer haben dort mitgearbeitet und sind darum jetzt dort auch im Abschlussgottesdienst involviert. Genau. Ich habe Familienhelferin gelernt, arbeite jetzt zwei Tage in der Woche bei der Stiftung Zukunft CH für Ehe- und Familienprojekte und ich bin freiberuflich einerseits in der Familienarbeit von der Evangelischen Allianz tätig und andererseits arbeite ich als Autorin, als Kursleiterin, Referentin und Elterncoach. Ich habe ein bisschen viele Hüte an, manchmal ein bisschen Mühe, die vielen Hüte gut unter einen Hut zu bringen, aber ich mache alles Sachen, die ich sehr gerne mache.
Jetzt habe ich dich einfach frecherweise unterbrochen, aber du hast noch einen weiteren Hut. Elterninitiative?
Ja, die Frage ist ja ein bisschen, wie kommt man zu einem Thema wie Sexualerziehung? Und ich bin eigentlich ganz schrittweise in dieses Thema reingerutscht. Ich habe zu Beginn in einer Beratungsstelle gearbeitet für ungeplant schwangere Frauen und habe dann gemerkt, ja, eigentlich müsste man ja früher mit diesem Thema anfangen zu arbeiten, auch mit jungen Frauen, mit jungen Männern, mit jungen Menschen. Habe dann begonnen, mit Teenagern über das Thema Sexualität zu sprechen und habe bei den Teenagern gemerkt, dass es viel einfacher ist, mit Teenagern über das Thema zu reden, die von zu Hause eben eine Basis mitbringen. Und habe aber auch gemerkt, dass viele Eltern sich schwer tun damit, mit ihren Kindern über Sexualität zu sprechen. Und habe angefangen, Kurse für Eltern zu geben. Also ich bin eigentlich so ganz von oben nach unten gerutscht an die Basis. Habe dann auch begonnen, mich in einer Interessengemeinschaft rund um schulische Sexualerziehung zu engagieren. Und dort haben wir gemerkt, ja, irgendwie alle sind sich einig, sogar in der Politik, von links bis rechts. Alle finden, Eltern sollten Sexualerziehung machen bei ihren Kindern. Aber die Erfahrung ist, dass viele Eltern nicht richtig wissen, wie sie das Thema anpacken sollen. Und daraus so mein vertieftes in diesem Thema Arbeiten entstanden. Ich habe dann mal geschaut, was gibt's denn für Bücher über Sexualerziehung? Und eben da gibt's wieder viel auf Teenie-Ebene. Aber ich habe gemerkt, die Zeit vorher, die ist fast nicht abgedeckt, außer ein, zwei Bilderbüchern. Und ich habe gemerkt, ja, es gibt kein solches Buch. Und wenn es kein Buch gibt, dann muss man eben eines schreiben. Und spannenderweise hatte etwa ein, zwei Jahre vorher mal eine Frau zu mir gesagt, wenn du mal ein Buch schreiben möchtest, dann sag's mir. Ich würde dich einem Verlag empfehlen. Und ich habe damals gedacht, ich wüsste nicht, über was ich ein Buch schreiben sollte. Kein Interesse. Und so ein, zwei Jahre später kommt das dann und ich habe meine Vortragsmanuskripte, meine Elternvorträge dem Verlag eingeschickt und der hat gesagt, das machen wir. Wir schreiben zusammen ein Buch über Sexualerziehung. Ich habe die Bücher auch mitgebracht, ebenso mein erstes Buch ist dann alles auch auf dem Büchertisch, Sexualerziehung Familiensache. Ich bin tief überzeugt, dass die Familie der beste Ort ist und zwar von Anfang an, also ab Schwangerschaft macht man Sexualerziehung, auch wenn man sie nicht bewusst macht. Wir tun immer etwas, wir kommunizieren immer. Und daraus ist dann der Wunsch aber auch entstanden, etwas für die Kinder selber machen, dass sie selber lesen können. Und da gibt es dann ein Mädchen- und ein Jungenbuch für 10- bis 12-Jährige, also eigentlich für die Zeit vor der Pubertät. Und ganz neu haben wir jetzt zu diesen Mädchen-Jungen-Büchern auch Unterrichtsmaterial aufgelegt für Lehrpersonen. Für einen guten, einen wertorientierten und einen entwicklungssensiblen Sexualkundeunterricht. Das so zu meinem Werdegang, warum ich dann plötzlich eigentlich fast nur noch mit diesem Thema unterwegs war. Das hätte ich vor 10 Jahren nicht gedacht. Das ist irgendwie einfach passiert.
Jetzt komme ich aus Deutschland und ich glaube, mein deutscher Wortschatz ist relativ groß. Aber ich habe gemerkt, ich habe bei der Vorbereitung des Gottesdienstes bin ich immer wieder über das Wort Sexualerziehung gestolpert. Mhm. Ich meine, ich bin Vater von 3 Kindern und ich habe immer gedacht, ja, Aufklärung, das ist dann meine Aufgabe. Dann gibt's ein Gespräch, dann sind die Kinder aufgeklärt. Manche lachen und denken, was ist das für ein naiver Heini da vorne. Aber so habe ich tatsächlich gedacht. Und jetzt kommst du mit dem Begriff Sexualerziehung. Was meinst du damit?
Ja, es ist eben mehr als Aufklärung. Es geht darum, die Sexualität, wie, was sie ja eigentlich auch ist, als Teil unserer ganz Persönlichkeit eben auch so natürlich in die Erziehung einzubetten. Also ein Aufklärungsgespräch ist ja etwas, aber es geht ja um viel mehr. Es geht darum, was habe ich für einen Bezug zu meinem Körper? Was haben Kinder für einen Bezug zu ihrem Körper? Man schützt letztlich nur das, was man schätzt. Also fängt das eigentlich schon ganz früh an, was für ein Körpergefühl vermitteln wir? Wie reden wir als Erwachsene über das Thema Liebe, über Beziehungen, über Sexualität? Was hören Kinder und was spüren sie von uns? Und dann ist das Thema eben auch eingebettet ins ganze Familiensein, weil deine super Aufklärung dann irgendwann, oder? Die Älteren kennen noch Cees Kayser mit seinem "Mein Sohn nimmt Platz". Also diese peinlichen Gespräche, die man dann irgendwann führt. Es wäre ja so viel einfacher, das wäre eigentlich ganz natürlich in den Alltag eingebettet wie alles andere. Und wenn ich super Informationen habe, aber meine Kinder hören mir gar nicht zu, dann nützen die eben nichts. Mhm. Oder die ganzen Fragen von, wie gehen Kinder mit Freiheit und Grenzen um? Mhm. Was hören sie von mir? Wie nehmen sie auch Regeln von mir entgegen oder Anweisungen oder Hinweise für ihr Leben? Das hat etwas damit zu tun, wie wir als Familie unterwegs sind. Und deshalb kann man dieses Thema, das eigentlich gar nicht so groß ist, wir leben ja in einer Welt, in der Sexualität zu dem Thema gemacht wird. Das ist sie gar nicht. Es ist eigentlich nur ein kleiner Teil unseres Lebens. Aber dieser kleine Teil ist eingebettet in ein Ganzes. Und deshalb war es mir wichtig zu sagen, hey Eltern, ihr legt von Anfang an Grundlagen für den Umgang mit all diesen Themen. Und Sexualität ist ein Beziehungsgeschehen. Und deshalb ist alles, was mit Beziehung zu tun hat, oder mit Identität, mit Respekt vor mir, vor den anderen. Das ist eigentlich im weitesten Sinne alles Sexualerziehung, obwohl wir dafür das Wort Sexualität gar nicht brauchen.
Jetzt bist du in dieser Elterninitiative Sexualerziehung und ihr habt da so ein Logo. Mhm. Da steht, auf dem Logo steht Erziehung zur Liebe. Mhm. Was meint ihr damit? Was meinst du damit? Erziehung zur Liebe, was heißt das?
Ja, ich glaube, dass heute Sexualität ganz stark als Konsum dargestellt wird. Sehr abgekoppelt eigentlich von der Seele, vom Geist, von diesem Ganzen, auch von Liebe. Ich bin immer wieder schockiert, wie wenig auch in Unterrichtsmaterial oder in Sendungen über Liebe gesprochen wird in diesem Zusammenhang. Mhm. Ich habe ein sehr beziehungsorientiertes Bild von Sexualität. Aus der Bibel sehe ich Sexualität als Ausdruck von Beziehung eigentlich, von Beziehung, die zwei Menschen zueinander haben, als Ausdruck von Liebe, weil Gott ist Liebe. Also Liebe ist wie das Kernthema und das geht bei diesem Reden über dieses Thema, finde ich, heute ganz stark verloren. Es wird kaum über Liebe gesprochen. Es geht um Konsum, es geht um Lust, um mich, ich mein mich. Selbstdarstellung, Selbstinszenierung und der andere wird zum Objekt und damit werde ich selber auch zum Objekt. Also, und ich glaube, diese Liebe wieder hinein zu platzieren, diese Beziehungsfähigkeit, die Fähigkeit zu lieben, Liebe weiterzugeben, Liebe auszudrücken, auch mit dem Körper, darum geht es und alles andere wäre zu wenig.
Jetzt haben wir ja ich fand es eigentlich spannend, bei der Vorbereitung des Gottesdienstes zu merken, das Thema ist irgendwie jede Woche aktuell gewesen. Mhm. Also erst gab es da beim SRF gewisse Beiträge, dann gab es den Tatort mit Pornografie drin. oder ums Thema Pornografie. Und jetzt kam der diese Woche ist dieser Skandal in Hollywood hochgekocht und auch übergeschwappt. Und ja, das finde ich auch wichtig, aber irgendwo ist es ein beständiges Thema. Irgendwo wollen wir auch Grenzen ziehen. Aber es ist trotzdem, habe ich den Eindruck, es schwankt zwischen Tabu und absoluter Schamlosigkeit. Und wenn ich jetzt so an die Aufgabe der Eltern denke, also ich glaube, wenn man eine Umfrage machen würde, wer wurde von seinen Eltern aufgeklärt, nur dieses eine Aufklärungsgespräch, dann würde ich sagen, dass die Mehrheit sagt, ja, meine Eltern haben da nie mit mir drüber geredet. Warum ist das immer so ein Extrem und warum ist selbst innerhalb der Familie so ein Tabu, das Thema Sexualität?
Ich glaube, es hat damit zu tun, dass es uns im Tiefsten betrifft. Es ist ein sehr sensibles Thema. Und egal wie offen eine Gesellschaft sich gibt, unsere Gesellschaft ist längst nicht so offen, wie sie behauptet zu sein. Nicht überall, wo Freiheit draufsteht, ist auch Freiheit drin. Weil es kommt immer darauf an, über was möchte ich sprechen. Sobald es um das Persönliche geht, um meine Gefühle. Ich war mal bei DRS3, habe eine Sendung da mit einer Redaktorin gemacht und die sagt mir zum Schluss, wissen Sie, ich gehöre ein zu den 68ern. Ich stehe für Freiheit und so. Aber so wie Sie über Sexualität sprechen, spreche ich mit niemandem darüber. Wir können eben doch nicht darüber reden. Das hat mit persönlichen Erfahrungen zu tun. Viele Menschen haben keine einfache Geschichte mit Sexualität. Vielleicht haben sie Verletzungen erlebt. Oder sie haben gefunden, meine Eltern haben das nicht gut gemacht oder ich habe es selber nicht gut gemacht, da will ich jetzt lieber gar nicht mehr drüber reden. Es war ja nicht gut, was soll ich schon sagen? Wir merken, dass dieses Thema wichtig ist und weil wir merken, dass es wichtig ist, haben wir auch Angst, etwas falsch zu machen. Und die Gefahr ist dann, dass ich sage, dann mache ich eben nichts. Ich rede nicht mit meinen Kindern darüber. Das ist mir zu heiß. Das Problem ist nur, dann tun es andere. Eine ganze Industrie wartet darauf, unsere Kinder zu beeinflussen. Es gibt Eltern, die sagen, ich bin ganz neutral, ich erziehe meine Kinder neutral. Aber es gibt keine Neutralität. Wir werden beeinflusst und das Einzige, was wir tun können, ist zu entscheiden, wovon wir uns beeinflussen lassen. Und ich glaube, dass Eltern aufgerufen sind, eben einen guten Einfluss in ihren Familien zu suchen, zuzulassen und auch weiterzugeben. Aber das bedingt auch, dass ich meine eigene Geschichte anschaue, dass ich vielleicht auch eigene Verletzungen bearbeite. Das ist ein Weg. Wenn ich Kurse gebe, merke ich, Eltern möchten immer gerne so ein Rezeptbuch à la Betty Bossi, so kann ich es machen, Punkt so. Und das Erste ist, was ich immer sagen muss, schaut mal, es geht um uns Eltern. Es geht zuerst um eine persönliche Arbeit, die wir tun. Wir befassen uns mit unserer Geschichte, mit unserem Bezug zur Sexualität. Und wenn wir das gemacht haben, dann ist der Rest eigentlich gar nicht mehr viel. Also hat mal jemand gesagt, eine aufgeräumte Seele ist das Beste, was ich anderen schenken kann. Und das gilt eben auch für unsere Kinder. Ich kläre das mal für mich. Ich schaue das für mich an, meinen Bezug zur Sexualität. Und das gebe ich danach an meine Kinder weiter. Mitten in einer Welt, die ein Stück weit auch verrückt ist. Also.
Ich finde das einen spannenden Ansatz und ich finde es auch, trifft mehr meine Lebenswirklichkeit als vieles, was ich überhaupt außerhalb sehe. Mich würde noch kurz interessieren, Sexualerziehung, Familiensache, so heißt dein Buch. Bist du denn der Meinung, dass Sexualerziehung in der Schule gar keinen Platz haben soll?
Das ist im Moment gar nicht die Frage, weil es ist so festgeschrieben, dass das Teil des schulischen Unterrichts sein muss. Ich glaube auch, dass die Schule einen gewissen Bereich abdecken kann. Also vor allem finde ich diese ganz biologischen Infos, weil davon haben viele junge Menschen echt keine Ahnung. Also man kann über alles eine Riesenklappe halten, das können auch die Medien, aber wenn es um Sachinformationen geht, wirklich darum zu wissen, wie funktioniert mein Körper, worum geht es da eigentlich, dann wissen viele, auch junge Leute, eigentlich kaum etwas. Da könnte die Schule, finde ich, Biologie zum Beispiel, einen sehr wertvollen Beitrag leisten. Das Problem in der Schule ist, dass Sexualkunde hat ja dann auch mit Werten zu tun, Wertvermittlung. Und da haben wir keinen Konsens. Und deshalb müssen wir uns bewusst sein, wenn die Schule das macht, dann macht sie das immer entsprechend den Werten der unterrichtenden Person. Also ich finde Sexualkunde an den Schulen ja, aber aus meiner Sicht sollte sich das Ganze auf das Biologische beschränken und darf nicht dazu führen, dass Kinder in der Schule quasi hören, ja, was deine Eltern dir erzählen, das ist ja absolut blödsinnig, altmodisch, was auch immer, weil die Schule hat eigentlich nicht den Auftrag, Ideologien zu verbreiten oder Kinder gegen ihre Eltern irgendwie aufzuhetzen. Und wir müssen uns bewusst sein, wenn wir das Thema nur an die Schule abdelegieren und sagen, die Schule soll das machen, dann lassen wir eben auch wichtige Themen in den Händen anderer Leute. Auf der anderen Seite ist es eine Tatsache, dass viele Eltern keine Sexualaufklärung machen. Und das ist auch der Grund, warum die Schule sagt, wir machen das. Die Eltern machen es ja nicht. Also die Offensive heißt eigentlich, wir sagen als Eltern, hey, wir machen das. Und deshalb möchten wir auch mitreden, wie das in der Schule gemacht wird. Also wir übernehmen unseren Teil. Und die Schule kann da etwas beitragen. Aber sie darf nicht einseitig Ideologien verbreiten, wie heute schon ganz stark. Es gibt eine Tendenz. Es gibt Lehrpersonen, die machen das sehr gut. Aber es gibt auch diese Tendenz, dass dann den Experten zu überlassen, die teilweise wirklich sehr stark ideologisch geprägt sind.
Ich finde es sehr hilfreich, dass wir uns überlegen, ja, jeder hat einen Wertekompass, jeder geht mit bestimmten Vorstellungen an das Thema heran. Ich persönlich bin auch, deswegen habe ich auch dein Buch gerne gelesen und deswegen machen wir auch den Talk, weil ich finde, wir als Eltern, ich möchte eigentlich gern sprachfähig werden oder auch über das Thema zu reden. Ich finde, es ist unsere Aufgabe als Christen. Jetzt unser Wertekompass als Kirche, als Christen ist der Glaube. Und wir wollen heute ganz bewusst das Thema Glaube und Sexualität und Erziehung, diesen Dreiklang miteinander anschauen. Kommen wir mal zu der Frage, was heißt eigentlich Glaube für dich? Wenn ich so sage, Sexualität, Erziehung, Glaube, was meinst du mit Glauben?
Glauben heißt für mich, dass ich diese persönliche Beziehung zu Gott lebe, dass ich mit ihm über meine Lebensthemen auch spreche, dass es mich interessiert, was er zu dem sagt, was mein Leben betrifft. Ich gehe davon aus, dass er mich geschaffen hat, dass er alles geschaffen hat, was es gibt, auch die Sexualität, und dass er deshalb zu dem, was er gemacht hat, auch Ideen hat, wie man damit umgehen soll. Glauben heißt für mich, dass ich sage, hey, ich möchte gern wissen, wie du die Dinge siehst, weil ich vertraue dir, dass du einen guten Plan hast. Ich vertraue dir, dass du gute Gedanken hast. Wenn du das geschaffen hast, dann hast du eine Idee damit.
Aber mischt sich die Kirche damit nicht in Themen ein, die sie eigentlich gar nichts angeht, wenn sie so Themen anspricht?
Nein, das finde ich nicht, weil es sind Kernthemen der Kirche. Also wenn Gott Schöpfer ist, dann gehen diese Themen als erstes die Kirche an. Ich glaube, wir lassen uns da oft sehr stark beeindrucken. Wir lassen uns oft einreden, dass wir irgendwie komische Ansichten haben. Aber eigentlich ist das Gegenteil ja der Fall.
Aber warum soll mir der alte Mann im Himmel was sagen dürfen?
Der alte Mann im Himmel?
Ja, ich habe gestern eine Sendung gesehen, wo ein Atheist und eine Organistin sich getroffen haben. Da hat der Atheist gesagt, wofür brauche ich den alten Mann im Himmel?
Ja, ich brauche den. Ist für mich eigentlich kein alter Mann, er ist ewig jung.
Kein alter Mann für dich?
Ewig jung.
Ah, okay.
Zeitlos. Ja. Der spielt ja in einer ganz anderen Kategorie. Wir kommen als Menschen und versuchen, Gott irgendwie in eine Kategorie zu kriegen. Aber wenn der schon immer war und immer sein wird, dann spielt er eben außerhalb dieser Kategorien. Und ich sage immer, Christen sind nicht von gestern, wir sind von morgen. Weil die Zukunft dieser Welt, da glauben wir, die gehört Christus. Und was er sagt, ist absolut außerhalb der Kategorien von altmodisch oder modern. Was interessiert Gott, letztlich, oder was muss ihn das beeindrucken, was wir heute gerade finden? Also manchmal sagen Leute, ja, aber aus heutiger Sicht, dann denke ich, ja, die heutige Sicht für jemanden, der ewig ist. Also Gott hat schon so viele Menschen kommen und gehen sehen. Aha. So viele Ideologien, so viele, es gibt doch diesen Vers, dass wir der Welt sagen sollen, eure Herren gehen, unser Herr kommt. Also aha, dieses, Christen reden hier wie außerhalb den Kategorien von altmodisch oder modern. Was Gott sagt, glaube ich, ist zeitlos und deshalb interessiert es mich.
Kannst du uns vielleicht kurz helfen? Was würdest du denn sagen? Was sagt Gott zum Thema Sexualität? Gibt es da für dich so ein paar Grundüberzeugungen, Grundaussagen? Was hat der Glaube mit Sexualerziehung zu tun?
Ja, bei der Erschaffung des Menschen sagt Gott, es war gut. Es war sehr gut. Mhm. Ich glaube, das ist das Erste. Er sagt dem Menschen, er soll fruchtbar sein. Das heißt, er hat den Menschen mit seiner Sexualität geschaffen. Mhm. Und er sagt, das ist sehr gut. Ja. So das erste Statement. Die Bibel findet Sexualität etwas sehr Gutes. Mhm. Weil Gott sie geschaffen hat. Und dann glaube ich, dass die Bibel Sexualität in den Kontext von Beziehung stellt, einer verbindlichen Beziehung, in den Kontext der Ehe, weil die Ehe für dieses ewige Ja steht, mhm, nachdem alle Menschen sich sehnen, für diese ewige Liebe. Gott sagt, Sexualität ist etwas Wertvolles, es ist etwas, was so viel damit zusammenhängt, dass ich das wirklich in einen Rahmen stelle, wo es auch möglichst sicher ist. Und eben Sexualität wird in der Bibel ja auch mit diesem Ja von Gott zu den Menschen eigentlich verglichen. Mhm. Aus der Sicht der Bibel ist es etwas sehr Heiliges. Mhm. Und ich glaube, dass daher auch ein Stück der Scham kommt, die wir empfinden. Mhm. Ich habe kürzlich eine spannende CD einer Frau angehört, die seit 30 Jahren in Österreich Sexualaufklärung macht, mhm, an Schulen. Und sie sagt, wir wissen tief in uns drin eigentlich, dass Sexualität etwas Kostbares ist. Das ist wie angelegt in uns, wie das Gewissen. Und jedes Reden darüber, was auch irgendwie schmutzig ist, löst in uns drin Scham und Sprachlosigkeit aus. Und das erklärt vielleicht auch, weshalb auch Leute, die sehr schmutzig über Sexualität reden, eigentlich Scham empfinden. Weil wir wie noch wissen, eigentlich ist das etwas, was aus dem Paradies kommt. Das ist etwas Gutes. Aber wir machen manchmal nichts Gutes damit. Aber von Gott her gesehen, die Bibel ist überhaupt kein sexfeindliches Buch. Das Bodenpersonal hat da manchmal dann eben aus der eigenen Erfahrung, aus eigenen Problemen heraus etwas mit Sexualität gemacht, was nicht biblisch ist.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich meine, wir Christen werden ja oft als Moralapostel, mhm, oder vielleicht auch als Besserwisser hingestellt. Mhm. Wie gehst du damit um?
Das ist eben die Frage. ich glaube eigentlich, ist ein bisschen frech. Ich glaube, wir wissen da vielleicht wirklich etwas besser. Aber nicht, mhm, weil wir so gut sind.
Okay.
Beziehungsweise, wenn ich glaube, dass Gott etwas Gutes dazu sagt, ich glaube eigentlich, dass er der ist, der am besten weiß, wie man damit umgehen sollte. Mhm. Und das mit den Moralaposteln, das hat vielleicht auch manchmal damit zu tun, dass andere das eben nicht hören wollen. Also mhm, wenn jemand kommt und mir sagt, Regula, was du machst, ist nicht gut, dann ist manchmal auch meine erste Reaktion, du bist ein Moralapostel, du hast mir gar nichts zu sagen. Aber manchmal glaube ich, müssen Menschen das auch aushalten, dass man eben mal etwas anderes sagt, einen anderen Blick auf etwas wirft. Und dass sie sich dann fragen können, ja, hat jetzt die recht oder hat sie nicht recht?
Gut, vielleicht hat es auch manchmal damit zu tun, dass wir als Christen nicht das machen, was wir sagen.
Ja, natürlich.
Ich meine, das ist ja die Frage, ja, die ich anschließen würde, machen wir es wirklich besser? Ist Sexualität besser, wenn ich Christ bin?
Nein, ich glaube nicht unbedingt.
Ja.
Ich glaube auch nicht, dass Christen es per se einfach besser machen. Ich glaube, wir haben Möglichkeiten, uns auch in diesem Bereich von Gott helfen zu lassen. Ich glaube, dass Gott wirklich zu diesem Thema etwas zu sagen hat, was uns weiterbringt, was uns zu dieser tiefen Erfüllung und Intimität bringt, mhm, die wir uns eigentlich wünschen. Aber das ist ein Weg. Man hat nicht einfach besseren Sex, weil man Christ ist, weil das hat viel mit Persönlichkeit auch zu tun, mhm, mit der eigenen Geschichte, mit dem eigenen Wesen. Ich glaube, dass auch das etwas ist, was nicht jedem Menschen gleich in die Wiege gelegt wurde. Ich glaube, dass wenn ich mich an das halte, was Gott sagt, dann starte ich zum Beispiel vielleicht mit weniger belastendem Gepäck in eine sexuelle Beziehung.
Jetzt hast du vorhin auch angedeutet, nicht jeder hat die perfekte Geschichte mit dem Thema. Würde ich mich auch dazu gesellen, ohne ins Detail gehen zu wollen. Wie gehe ich denn damit um, wenn meine Geschichte dazu nicht perfekt ist?
Ja, das ist eigentlich das Problem, dass wir oft nicht wissen, wie wir damit umgehen, obwohl wir als Christen da eigentlich die Fachleute wären. Weil Gott sagt uns, hey, du darfst mit allem kommen, was war. Ich gebe dir ein neues Herz. Ich mache reinen Tisch. Ich, von Gott her ist meine Reinheit wiederhergestellt, wenn ich mit etwas komme, wo ich sage, hey, das ist wirklich verkorkst gelaufen in meinem Leben. Da fühle ich mich schlecht, ich fühle mich vielleicht auch schmutzig oder ich fühle mich eingeengt. Ich habe Altlasten, Gott entsorgt die. Mhm. Und er sagt, hey, du kannst neu starten. Das ist eigentlich das, was wir als Christen immer wieder hören. Und wenn wir das leben, dann habe ich ja jeden Tag neue Chancen und kann wieder eben ohne diese Altlasten starten. Und ich glaube, darum geht es. Zu sagen, hey Gott, ich möchte mehr davon wissen, was du zu diesem Geschenk zu sagen hast. Weil es ist ja nicht so, dass die Welt, in der wir leben, keine Probleme hat mit Sexualität. Mhm. Also ich sehe sehr viele zerbrochene Menschen. Ich sehe sehr viele Menschen, wo hinter einer vielleicht schillernden Fassade unglaublich viel Not steckt. Es ist nicht so, wenn man Sex einfach auslebt, wie es einem gerade in den Sinn kommt, dass man deshalb dann wirklich glücklich ist. Und ich glaube, als Christen hätten wir ja eigentlich diese Chance, hinzuschauen und zu sagen, ja, wie geht's mir denn wirklich? Mit Gott darüber zu sprechen. Du, wie geht's mir denn wirklich? Was hast du mir zu sagen dazu? Wo, kannst du mir einen neuen Anfang geben? Die Bibel ist voll von Menschen, die versagt haben und eine neue Chance gekriegt haben. Und das macht uns dann auch frei, auch mit unseren Kindern zu sprechen. Zu sagen, hey, unterdessen finden wir als Eltern, wir haben selber unsere Sexualität nicht gut gelebt. Wir haben unsere Beziehung nicht gut gestartet oder gelebt, was auch immer. Wir empfehlen dir, das anders zu machen. Du darfst es auch besser machen als wir.
Darf ich mit meinen Kindern auch über meine wenig perfekte Vergangenheit reden?
Ja. Ich glaube, du darfst das. Du musst schauen, wann ist der richtige Zeitpunkt dafür und wie viel erzählst du. Okay. Ich merke, dass meine Kinder oft von meinem Privatleben gar nicht so viel wissen möchten. Aber ich glaube, es gibt diese Momente, wo wir auch mit Teenagern, Jugendlichen mal ganz ehrlich darüber sprechen können. Warum wir ihnen Dinge nicht empfehlen oder empfehlen. Weil wir eben Erfahrungen gemacht haben damit. Und ich glaube, es bietet sich ja auch an, Kinder machen ja auch ihre Erfahrungen. Unsere Teenies machen auch ihre Erfahrungen. Die sehen ja rund um sie herum Menschen, die anders leben, um darüber auch ins Gespräch zu kommen.
Ja, wie machst du das, dass es ein Gesprächsthema ist? Ich habe in der Vorbereitung gemerkt, ich habe dir das auch gespiegelt, dass es für euch irgendwie in der Familie völlig normal ist, dass ihr über das Thema redet. Also so wirkt es zumindest auf mich.
So wirkt es, ja, natürlich.
Ja. Also, wir können gleich. Ich frage dann gleich deine Tochter, ob ihr wirklich so perfekt seid. Aber nee. Ich würde sagen, gut, ich kann es. Man vergleicht sich ja mal mit der eigenen Familie. Und ich habe super Eltern, aber ich glaube, ich hätte nie mit meiner Mutter so offen über das Thema geredet. Jetzt würde mich interessieren, weißt, wie wird man denn eigentlich sprachfähig in der Familie bei dem Thema. Wie machst du das? Wie fängst du das an? Du hast gesagt, von der Schwangerschaft, okay.
Ja, ich hatte eine Mutter, die mit mir über alles gesprochen hat. Das war sicher mal so ein Vorteil, den ich hatte. Dann kann man lernen, darüber zu sprechen, indem man sich damit befasst. Also meine Kids haben auch gesagt, Mama, was du in dem Buch schreibst, die Hälfte davon hast du ja selber nicht gemacht. Und das stimmt. Weil ich habe mich erst in dieser Zeit überhaupt damit zu befassen begonnen. Also ich glaube, das ist immer so, dass wir als Eltern Sachen sehen, wo wir denken, das habe ich nicht gut gemacht. Weil wir, manchmal sollten wir die Erfahrungen, die wir machen, schon haben, wenn wir sie machen. Also eigentlich ist es immer so, dass wir Neues erkennen und manchmal denken, mit dem würde ich jetzt gerne nochmals anfangen. Das habe ich nämlich damals noch gar nicht gewusst. Also ich habe mich auch erst mit der Zeit damit befasst. Wir haben längst nicht so viel mit unseren Kindern über dieses Thema gesprochen, wie das jetzt aus meiner beruflichen Situation aussieht. Mhm. Muss manchmal auch aufpassen, weil das Thema sollte gar nicht so groß sein. Das ist die Herausforderung, wenn man darin arbeitet, auch zu merken, hey, jetzt kann es auch den Kindern zu viel werden. Das würde dann unseren Jüngsten betreffen, der das am meisten mitbekommen hat. Also ich habe nicht mit meinen Kindern ständig über das geredet. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir das, was Kinder erleben im Alltag, das, was wir mit Kindern erleben, aufnehmen und zum Gespräch machen.
Hast du da ein Beispiel spontan?
Ja, zum Beispiel, wenn ich mit meinen Kindern Bus fahre und da steigen jetzt die drei Mädels ein, wo ich denke, wow, die sehen ja aus, wie wenn sie jetzt irgendwie auf den Strich gehen wollten, wie die angezogen sind.
Also du bist entsetzt über ihre Kleidung.
Und entsetzt einfach, ich denke, uff, kommt das gut? Ist das nicht gefährlich, so rauszugehen? Oder ist
auch
das nicht
dein beruflichen Hintergrund?
Ja, natürlich. Und das ist dann ein Grund, mal vielleicht darüber zu sprechen, weil den Kindern fällt das vielleicht auch auf. Und dann fangen wir an, darüber zu sprechen. Oder es ist eine Nachricht, die sie mit nach Hause bringen oder die gerade in der Zeitung aktuell ist. Und wir sprechen darüber. Es ist eher eine gute Sache, wenn wir als Erwachsene über etwas sprechen, die Kinder auch zuhören zu lassen. Nicht immer zu sagen, ja, ich will jetzt mit dir über das Thema sprechen, sondern über das reden, was wir denken, das ist für die Kinder jetzt auch wichtig zu hören, ohne dass es direkt um die Kinder geht.
Wenn jetzt gerade das Thema Kleidung ansprichst, du hast ja zwei Jungs, zwei Mädels, wie würdest du mit deinen Jungs darüber reden?
Ja, wir sprechen manchmal darüber, was das mit ihnen macht, wie Frauen rumlaufen. Wir sprechen darüber, was darf man nicht. Wozu darf man etwas sagen, wo nicht? Manchmal kommen die Kinder auch aus der Schule heim. Eines unserer Kinder kam mal heim und hat gesagt, ein Junge in meiner Klasse hat einem Mädchen ganz demonstrativ in den Ausschnitt geguckt. Das war so in der Oberstufe. Und die wurde total wütend und hat gesagt, Mensch, das macht man nicht und so. Und der Junge hat gesagt, ja, dann zieh dich auch nicht so an, wenn ich nicht gucken darf. Und es gab dann ein Thema darüber, ja, was darf man nicht? Was dürfen Jungs, was dürfen Mädchen? Ich kann solche Themen auch anstoßen. Ich kann mit meinem Mann darüber sprechen, mit den älteren Kindern. Und so bekommen Kinder auch ganz viel mit, ohne dass wir ihnen sagen, ja, ich möchte jetzt mal mit dir über etwas reden, was ganz wichtig ist. Das ist eigentlich etwas, glaube ich, sehr Hilfreiches. Dass wir mit den Kindern nicht erst über Dinge sprechen, wenn sie aktuell sind, sondern dass wir ihnen vorher auch die Zeit geben, sich Gedanken zu machen. Was will ich denn? Was passt nicht? Wie will ich mein Leben gestalten? Was tut mir gut? Was tut mir nicht gut? Das sind ja alles Themen, in denen wir selber ständig drin sind. Was tut mir gut? Was tut mir nicht gut? Das geht nicht nur um Sexualität, es geht um jeden Lebensbereich, zu schauen, was prägt mich? Was möchte ich? Oder ein Thema bei uns ist zum Beispiel, dass ich Kindern immer wieder gesagt habe oder auch, dass wir uns darüber unterhalten haben, wir wollen nicht jeden Tag 20 Minuten einen Blick am Abend lesen. Weil da ist so viel Müll drin. Das ist eine echte Zumüllung unserer ganzen Gesellschaft. Mein Mann fährt mit dem Zug zur Arbeit, hat gesagt, weißt du, wenn ich nichts Besseres dabei habe, ist die Gefahr so groß, dass ich mir einfach irgend so eine blöde Zeitung schnappe, obwohl ich weiß, da steht nicht wahnsinnig viel Gutes drin. Und wir haben darüber gesprochen, was macht das mit uns, wenn wir uns ständig auch mit solchen Infos über Sexualität eindecken? Was machen Filme mit uns? Was machen all diese harmlosen Serien mit uns, wo aber ständig Informationen über Sexualität auch rübergegeben haben, die nicht überhaupt nicht dem entsprechen, was zum Beispiel die Bibel uns zu diesem Thema sagt, was den Wert ausmacht.
Du hast mal den Begriff der Inweltverschmutzung verwendet. Was meinst du damit?
Ja.
Also in deinem Buch, nicht jetzt im Talk.
Ja, unser Leben, man könnte es mit einer Computerfestplatte vergleichen. Alles, was du da runterlädst, das prägt dein Leben. Alles, was du einfüllst, kommt auch wieder raus. Also dieses Prinzip von Saat und Ernte. Wenn du gut über Sexualität denken möchtest, wenn dir das wichtig ist, wenn das etwas Kostbares ist für dich, dann musst du eigentlich dich auch mit Themen befassen, die dich darin bestärken. Du musst dir gute Infos runterholen. Du kannst nicht dich ständig mit Schmutz eindecken und denken, dass du sauber bleibst dabei. Also ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo uns das viel zu wenig bewusst ist. Das, was ich einfülle in mich selber, in meine Kinder, das kommt auch wieder raus. Ich entsorge zum Beispiel oft Bücher. Ich bin eine absolute Leseratte. Aber ich habe immer wieder Bücher, wo ich plötzlich merke, hey, das tut mir überhaupt nicht gut. Was da an Werten weitergegeben wird, teilweise von super Autoren, die ich sehr gerne lesen würde, das tut mir nicht gut, das beeinflusst mich nicht gut.
Also jetzt nicht nur im Bereich Sexualität?
Nein, ganz allgemein. Mhm. Aber da auch. Oder mein Mann hat gemerkt, wenn er ein gutes Heft mitnimmt auf den Zug, dann kommt er eben auch mit guten Gedanken heim. Mhm. Und sonst hast du halt den Kopf voll Datenmüll. Und auf dem Computer lassen wir dann das Programm laufen, Datenmüll entsorgen. In der Seele ist das nicht ganz so einfach. Mhm. Also was du einfühlst, kommt eben auch wieder raus. Also dieses Prinzip von Saat und Ernte. Und die Frage ist, was pflanzen wir in unsere Herzen? Womit befassen wir uns? Und was pflanzen wir in die Herzen unserer Kinder? Und was pflanzen Kinder selber in ihre Herzen? Die treffen ja auch Entscheidungen. Du kannst dich entscheiden, ob du eine Seite aufrufst oder nicht. Du kannst dich entscheiden, wie oft du auf YouTube rumsurfst und was du dir da anschaust. Das sind tausend Entscheidungen, die letztlich auch darüber entscheiden, wie ich lebe.
Du entscheidest dich für dich selbst und du hilfst deinen Kindern, gute Entscheidungen zu treffen.
Ja, ich versuche ihnen zu zeigen, was Müll ist und was es sich lohnt, anzuschauen oder sich damit zu befassen.
Verwendest du denn in der im Gespräch, das fand ich auch noch interessant in unserer Vorbereitung, deswegen auch die Frage, verwendest du in dem Gespräch mit deinen Kindern eher realistische oder blumige Sprache? Also bei mir in der Schule war immer von Bienen und Blumen die Rede.
So ein Quatsch. Ja? Nein, realistisch, natürlich. Wobei ich auch finde, man darf auch zum Beispiel in der Familie eigene Bezeichnungen haben für Geschlechtsorgane zum Beispiel. Wird oft gesagt, Kinder müssen genau die richtigen Bezeichnungen kennen. Das ist schon auch wichtig. Aber ich glaube, es darf auch deutlich werden, über Sexualität spricht man nicht im gleichen Sinn wie vielleicht über etwas anderes. Über meinen Arm spreche ich anders als über meine Sexualorgane, weil es eben etwas Intimeres ist, etwas Persönlicheres.
Und muss ich denn mit meinen Kindern sprechen, bevor sie in die Schule kommen oder bevor sie in den Kindergarten kommen, bevor sie von anderen aufgeklärt werden? Oder wie siehst du das?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Kinder haben auch die Fähigkeit, sich abzugrenzen gegen Dinge, die sie nicht wissen möchten. Mhm. Ich glaube, es ist gut, vielleicht das Thema irgendwie jetzt schon auf Kindergartenebene oder so mal einfließen zu lassen. Ich habe ein Buch mitgebracht, das ich dafür sehr sinnvoll finde. Ein Teil von euch ist vielleicht damit auch aufgewachsen. Mama, Papa und ich, das wird immer wieder aufgelegt. Mhm. Und das ist ein Buch, wo man so sehr ganz sanft mal anfangen kann. Zuerst noch wenig Infos dazu, einfach die Bilder. Und dann kann man mit jedem Jahr oder auch wenn man merkt, die Kinder interessieren sich für mehr, kann man dann auch mehr zulegen. Ich war recht vorsichtig. Ich wollte meine Kinder nicht mit Sachen irgendwie belasten, auch die sie noch gar nicht interessiert haben. Wenn Kinder fragen, Mama, wie entstehen Kinder? Wir haben zuerst nur gesagt, weißt du, die Mama, die hat die Eizellen und der Papa hat die Samenzellen. Wenn die zusammenkommen, dann gibt es ein Kind. Und wenn das Kind dann zufrieden abwatschelt und spielen geht, heißt das, es hat genug gehört. Wenn es mehr wissen will, dann kommt es und fragt. Und dann erzähle ich wieder kindgerecht das, was das Kind jetzt wissen will.
Und warst du denn immer zuerst?
Das weiß ich nicht.
Okay.
Ich weiß es nicht, aber ich habe gemerkt, dass, ich glaube, unterdessen wissen meine Kinder alles, was sie wissen wollen oder müssten. Ich hatte nicht diesen Stress, möglichst früh alles zu bringen, weil man kann Kinder damit auch in ihrer Kinderwelt verstören. Ich glaube, dass Kinder heute viel zu viel zu sehen bekommen, was sie eigentlich noch gar nicht wissen möchten. Kinder haben oft auch eine natürliche Abwehr gegen Sexualität. Also ich weiß, ich habe als Kind immer gedacht, meine Eltern haben so etwas sicher nur viermal gemacht. Ich fand das total abstoßend. Ja. Und das ist okay, ein Kind darf so denken, das ist auch ein Schutz für das Kind. Weil Sexualität ist nichts für Kinder. Mhm. Sex haben ist nichts für Kinder.
Jetzt würde mich noch interessieren, Wir finden ja, also ich persönlich finde es zum Beispiel auch wichtig, dass ich in meiner Erziehung Grenzen setze. Mhm. Also wenn Erwachsene miteinander reden, sage ich meinem Sohn, unterbrich mich nicht, warte, ich komme gleich zu dir. Oder und ich merke bei dir, es ist so ein Thema, Sexualität ist ein Thema, was wie jedes andere Thema auch ist. Ich meine, heute Morgen bin ich mit dem Noah Fahrrad gefahren. Ich habe ihm erklärt, wenn man da alleine fährt und die Blätter nass sind, dann muss ich mir überlegen, wie ich bremse und wie ich in die Kurven gehe und mit welcher Geschwindigkeit und so. Das war unser Thema heute Morgen auf dem Fahrrad. Und so ein bisschen klingt das bei dir auch, dass es eigentlich immer wieder ein Thema ist und nicht nur das besondere Thema, wo ich mich dann hinsetze und ihm das Buch erkläre. Jetzt würde mich interessieren, ist das ein Thema, wo es vor allem Verbote, Grenzen und Regeln braucht?
Nein, ich glaube, kannst du mir mal das Bild vom Feuerwerk geben? Ich glaube, als erstes braucht es, dass wir Kindern ein Verständnis dafür geben, was ist Sexualität? Ich habe lange gesucht für mein Buch, wie vergleiche ich Sexualität? Und ich habe gemerkt, Feuerwerk, das finden alle cool. Wenn ich jeweils im Kampf bin und ich nehme Raketen mit, ich bin auch schon ohne heimgekommen, weil alle Teenies gesagt haben, darf ich auch eine haben und so. Feuerwerk finden alle cool. Und zuerst geht es mal darum zu sagen, hey, Sexualität ist ein Feuerwerk, das Gott erfunden hat. Etwas Schönes, etwas Gutes. Man muss einfach richtig damit umgehen. Das ist für alle logisch. Wenn ihr Feuerwerk am Tag mitten im Haus zündet, führt das nicht zum Effekt, den Feuerwerk haben soll. Also es geht zuerst darum zu zeigen, was ist Sexualität? Und zwar ganz natürlich in dem, wie ich darüber spreche, wie ich auch über den Körper spreche. Der Körper ist etwas Wertvolles, ich gehe sorgfältig damit um. Deshalb pflege ich mich auch. Körperpflege ist ein Teil von Sexualerziehung, weil ich gut zu meinem Körper schaue. Der ist mir etwas wert. Und dann kommen wir zur Frage, ja, was machst du denn, was mache ich, damit dieses Feuerwerk zum Leuchten kommt? Damit das auch nicht Schaden anrichtet? Weil, dass Sexualität Schaden anrichten kann, das weiß jeder hier drin. Das sehen wir. Es gibt genügend Menschen, die kaputt sind, weil sie selber oder andere mit Sexualität nicht gut umgegangen sind. Und dann kommen wir ganz natürlich zur Frage, ja, wie zünden wir denn Feuerwerk so, dass das eben Freude macht? Und wir können jetzt sagen, ja, die Hersteller von Feuerwerk, das sind ganz böse, weil die sagen, ich darf das nicht in einem geschlossenen Raum verwenden. Aber ganz ehrlich, das ist ja nicht vernünftig. Also die geben uns ja nur Hinweise, wie man Feuerwerk so erleben kann, dass es Freude macht. Und ich denke, wenn wir aus dieser Sicht ans Thema Sexualität hingehen, und schauen, hey, wie kann man denn damit umgehen, damit das Ding eben Freude macht und nicht einfach Sachen kaputt macht, dann geht es gar nicht zuerst um Regeln und Grenzen. Unsere Kinder sind ja nicht blöd. Also ich gehe davon aus, dass Kinder und Teenager sehr vernünftig sind, auch sehr intelligent sind und dass sie verstehen können, dass man Feuerwerk eben nicht in einem geschlossenen Raum zündet und dass es dämlich ist, Feuerwerk am Tag zu zünden, weil es nur in der Nacht schön leuchtet.
Und deswegen geht es auch nicht darum, dass ich alles verbiete, was Spaß macht, sondern dass ich helfe, einen guten Rahmen für was zu finden, was eigentlich wunderschön ist.
Die Frage ist ja, was macht Spaß? Macht es denn wirklich Spaß? Eben, ich habe vorhin gesagt, nicht alles, was als Freiheit verkauft wird, ist auch Freiheit. Weil die Menschen haben auch ganz schön Stress. Ist es Freiheit, mit 14 schon Hormone schlucken zu müssen und immer Angst zu haben, schwanger zu werden oder sich eine Krankheit zu holen? Sind die Menschen denn wirklich so frei? Wenn ich mir das anschaue, muss ich sagen, ich bin eigentlich sehr ein freier Mensch. Ich hatte noch nie Panik, dass ich irgendeine ganz schlimme Krankheit erwischt habe. Mhm. Ich muss nicht ständig mich auf AIDS testen lassen. Und ich bin unglaublich dankbar, wenn meine Kinder sich nicht mit 15 schon mit der Frage beschäftigen müssen, ich bin schwanger, gehe ich abtreiben oder behalte ich das Kind? Also ganz viel Stress bleibt mir ja auch erspart. Und deshalb ist für mich die Frage, ist das jetzt wirklich Freiheit? Oder geht es nicht eher darum, dass ich Kindern zeige, wie sie sich auch ganz viel Stress ersparen können? Ich erkläre den Teenies auch oft, dass Sexualität ist wie ein ganz starker Klebestoff. Mhm. Sie ist dafür gedacht, dich mit einem anderen Menschen untrennbar zusammenzukleben. Sie hat einen Bindungseffekt. Bei Sexualität, beim Geschlechtsverkehr wird Oxytocin ausgeschüttet, Bindungshormon. Das, was beim Stillen passiert zum Kind. Das ist dafür gedacht, dass du dich mit jemandem ganz eng verbunden fühlst. Und wenn Kinder oder Teenager das verstehen, ist doch nicht immer die Frage, was darf ich, sondern will ich mich denn mit einem Menschen auf so etwas einlassen, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob ich mit dem denn zusammenbleiben möchte. Also ich gehe davon aus, dass Teenager intelligente Wesen sind, die das dann eben auch anwenden auf ihr Leben. Weil weshalb sollte ich mir diesen ganzen Stress antun, den andere haben? Oder wir waren gestern wandern. Ja, sind Wegweiser Spielverderber? Ich schaue die gerne an. Ich bin unglaublich dankbar, dass es die gibt, dass ich dann wirklich zum Seealpsee komme und nicht im Hintertockenburg lande. Also ich würde eben nicht von dieser Verboteseite her hingehen, sondern von der Frage, wofür ist Sexualität gedacht und wie kommst du dahin, dass sie ihre Schönheit auch entfalten kann? Und das geht ein ganzes Leben. Also wir haben als Christen eigentlich, würde ich sagen, eine gute Chance, eine erfüllende Sexualität zu leben, weil Studien belegen, dass in langfristigen Beziehungen auch die Sexualität besser wird. Also wir haben das, wo die ganze Welt danach schreit, nämlich ewige Liebe. Die kommt von Gott zu uns und wir üben daran, diese Liebe in unseren Beziehungen zu leben. Wir haben davon geredet, dass wenn in unseren Kindern und in uns selber Gutes wachsen soll, wir auch Gutes pflanzen müssen. Weil es wächst das, was wir gepflanzt haben. Du säst nicht Unkraut und es wachsen schöne Blumen. Und ich habe euch Tulpenzwiebeln mitgebracht, um euch einfach vielleicht auch daran zu erinnern. Überlegt euch, was ihr pflanzt. Die Eltern sollen sich das überlegen, was pflanzen wir in unseren Kindern? Womit werden unsere Kinder beeinflusst? Weil das wächst dann auch. Und die Teenies, die hier sind, sollen sich auch so eine mitnehmen mit der Frage, was pflanze ich in Bezug auf Sexualität in meinem Leben? Mit was für Dingen lasse ich mich eben beeinflussen? Ist das Datenmüll, von dem ich mich eigentlich besser quasi trennen sollte? Oder befasse ich mich mit Gutem? Weil letztlich wirst du ein Stück weit zu dem, wo du dich eben damit befasst. Das ist ganz natürlich. Wir lassen das mal durch hier reingehen, ihr könnt euch bedienen. Ja, zu dieser Frage, was geben wir Kindern weiter, oder? Wie machen wir das? Kannst du mir das Bild vom Pfeilbogen mal noch geben? Ich möchte es nur noch so ganz kurz, weil wir das auch für Eltern machen. Diese Frage, was lehren wir unsere Kinder, gell?
Ja.
Ist das gut?
Ja, ja, klar.
Eben, was ist Sexualerziehung? Wir lehren unsere Kinder einen wertschätzenden Umgang mit dem Körper, einen liebevollen Umgang mit sich und anderen. Wir lehren sie, gute Freunde zu sein und Freundschaften zu pflegen, also Beziehungen zu pflegen. Wir lernen sie, Ziele zu stecken und sie zu verfolgen. Was hat es damit zu tun? Was pflanze ich? Der Pfeilbogen steht dafür. Wenn du Pfeilbogen schießen willst, dann musst du lernen zu zielen. Du musst ein Ziel anvisieren. Was für ein Mann möchte ich denn werden? Was für eine Frau möchte ich werden? Wie möchte ich mit Sexualität umgehen? Und dann visierst du das Ziel an und dann braucht es Spannkraft. Man muss lernen zu ziehen. Man muss auch lernen, eine Spannung zu halten. Wenn ich sage, Sexualität gehört in die Ehe, dann muss ich auch lernen, mit meinen Trieben umzugehen, die da sind. Das ist gut, dass die da sind. Aber jede Hochkultur hat gesagt, Sexualität muss man auch kultivieren, weil sie sonst eben zerstört. Also diese Spannkraft zu trainieren, das lernt man ja in ganz vielen Lebenssituationen, zu sagen, hey, nee, jetzt geben wir nicht auf. Jetzt halten wir mal ein bisschen Spannung aus. Du bist nicht einfach deinen Wünschen, deinen Bedürfnissen ausgeliefert. Du kannst mehr. Das hat damit zu tun. Und dann ein positives Verständnis für Ehe und Familie. Sex macht schwanger. Das hat man vergessen. Ich sage Teenies immer, Sex macht schwanger. Dafür wurde er erfunden. Also zu sagen, hey, das gehört einfach dazu. Deshalb habe ich auch diese Finkli mitgebracht. Zu sagen, ja, ich will Sex haben, aber ich will keine Kinder haben. Ja, je jünger man ist, desto leichter wird man schwanger. Also wie zu merken, da gibt es Dinge, die zusammengehören. Auch wenn man vielleicht noch warten möchte, aber zu sagen, potenziell kann immer ein Kind entstehen. Und die Frage ist, lernen wir junge Menschen auch Verantwortung zu übernehmen für das, was sie tun? Und nicht einfach, ja, ich mache, was ich Lust habe und über die Konsequenzen mache ich mir dann irgendwann Gedanken, habe ich keine Lust dazu.
Genau, das ist spannend, weil du hast jetzt eigentlich schon ein bisschen das Thema angesprochen, was ich, mit dem ich eigentlich kommen wollte. Mhm. Wir erleben immer wieder Botschaften von sexueller Ausbeutung, von sexuellen Übergriffen, von Grenzüberschreitungen, sei es Meldungen über Kirchen, sei es Jürg Jecke oder Odenwaldschule oder Hollywood. Und jetzt Sexualerziehung. Wie mache ich meine Kinder stark, dass sie keine Täter werden? Oder ich meine, ja, was sind da für Geschichten durch die Medien gegangen, aufgrund von dem Harvey Weinstein, wo Frauen einfach im Bus belästigt werden? Oder warum werden, also wie schaffe ich es, dass mein, ich sage jetzt mal ganz konkret, dass mein Sohn kein Täter wird? Mhm. Und wie helfe ich meinen Kindern auch, sich zu schützen, dass sie keine Opfer werden?
Ja, ich glaube, es ist ein ganz großes Thema. Es geht einerseits um die Frage eben, was für einen Wert hat Sexualität überhaupt? Also wenn ich das löse vom ganzen Beziehungskontext, dann wird es auch viel schwieriger zu verstehen, warum man eben nicht einfach jeden Menschen anfassen kann, wie man gerade will. Mhm. Wenn ich aber Kindern lehre, dass das mit einem ganzheitlichen Prozess etwas zu tun hat, auch die Frage, wie lebt man Beziehungen? Ich finde das gar nicht normal, dass man jemanden kennenlernt und nächste Woche schon mit dem ins Bett geht. Mhm. Da werden ja ganz wichtige Stufen des Kennenlernens einfach überschritten. Ich glaube, es geht darum, einerseits Körper und Sexualität wertzuschätzen. Dann geht es darum, eben, wie will ich das einsetzen, wie will ich damit umgehen. Es geht um Respekt, um Beziehungsfähigkeit. Je mehr ich mir wert bin und je mehr ich den Wert des anderen sehe, desto anders werde ich mich auch verhalten. Es geht auch um eine Sensibilität. Eben, was passt wohin? Wie ziehe ich mich an? Wie verhalte ich mich? Wir können Kinder nicht zu 100% vor Übergriffen schützen. Es können Sachen passieren, wo wir keinen Einfluss darauf haben. Aber wenn wir lernen, innere Signale zum Beispiel auch zu beachten, zu merken, das ist gefährlich. Wenn eines meiner Mädchen heimkommt und sagt, Mami, meine Kolleginnen, die gehen immer durch diesen Park, aber mir ist das unheimlich, ich laufe außen rum. Habe ich gemerkt, sie hat gelernt, die Situation, die könnte gefährlich sein, ich gehe dir aus dem Weg. Das weiß man auch aus der Selbstverteidigung. Die Frage, wie intakt unser inneres Empfinden ist, für Gefahren, für Nähe, für Distanz, ist sehr entscheidend. Und das andere, glaube ich, wo wir unseren Kindern helfen können, ist, wenn wir als Menschen, als Eltern offen und ehrlich leben. Wenn wir sagen, bei uns gibt es keine Geheimnisse. Wir machen Kinder nicht zu Hütern von Geheimnissen. Man darf nicht Dinge über uns nicht wissen, weil uns das unangenehm ist. Also wir müssen ein Klima schaffen, wo Menschen auch merken, wenn die zum Beispiel auf meine Kinder übergriffig wären, ich würde etwas tun. Mhm. Und Ehrlichkeit, Offenheit ist da ganz wichtig. Eines unserer Kinder, unser Jüngster, hat mal einen ganz schlimmen Streit miterlebt von mir und meinem Mann.
Und der ist, das gibt's.
Das gibt's, ja. Immer noch. Sie nickt, genau. Wir üben, nicht so viel zu streiten. Genau. Und unser Jüngster ging raus und hat allen, die da draußen waren, erzählt, was da zu Hause abgeht. Die erste Reaktion ist, holt dieses Kind rein.
Voll dir.
Weil das mir peinlich ist. Aha. Aber weil ich mich eben gerade mit diesen Themen befasse, habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Der darf allen erzählen, was bei uns abgeht. Ich will meine Kinder nicht zu Hüter von Geheimnissen machen. Mhm. Ich will ehrlich und offen leben. Auch wenn das einen Zacken aus meiner Krone bedeutet. Aber ich mache Kinder damit auch stark, sich Hilfe zu holen. Wir möchten immer, dass Kinder Hilfe holen können, Nein sagen können. Aber das hat einen Preis, nämlich, dass wir offen und ehrlich leben. Dass wir Menschen sind, die uns Hilfe holen. Wenn ich merke, es läuft nicht gut bei mir, dass ich sage, dann suche ich mir eine Eheberatung. Ich suche mir Hilfe für meine Probleme. weil Übergriffe haben oft auch damit zu tun, dass Menschen Probleme haben, sie selber nicht angehen und niemand spricht sie an. Verschweigen, beschönigen. Und Jesus sagt, dass die Wahrheit uns frei macht. Und ich glaube, wenn wir uns von Jesus helfen lassen, dann schaffen wir ein Klima, wo Kinder besser geschützt sind. Und das andere ist, dass ich auch lerne, das Kind auch lerne, sich abzugrenzen. Und das lernt man eben nicht in zwei Lektionen in der Schule. Das lernen die Kinder von uns. Kann ich mich abgrenzen? Mache ich alles, sobald Druck kommt? Wenn mein Kind sagt, ich will zu jemandem übernachten gehen, den ich noch nie gesehen habe, was mache ich? Sage ich, ja, das kannst du, obwohl ich ein schlechtes Gefühl habe? Oder sage ich, nein, das machst du jetzt nicht. Ich habe ein schlechtes Gefühl und ich höre auf dieses schlechte Gefühl. Oder kann ich dem Kind auch mir gegenüber Grenzen stecken? Sagen, nein, da fasst du mich nicht an, das habe ich nicht gern. Also, wo lernen Kinder denn, sich zu schützen, wenn nicht bei uns in der Familie? Wir möchten oft, dass unsere Kinder das und das können. Und manchmal merken wir zu wenig, dass ich es ja selber nicht kann und dass ich da selber dran arbeiten muss. Und wenn ich es kann, dann lernt das Kind vieles auch ganz automatisch von mir.
Jetzt geschehen ja viele Übergriffe, viele Fälle von sexueller Ausbeutung geschehen in der Familie. Mhm. Jetzt bist du Sexualerziehung, Familiensache. Mhm. Mich würde noch interessieren, kannst du uns erklären, was ist denn eigentlich eine Grenzüberschreitung in der Familie? Weil ich finde, auch das dürfen wir hier mal besprechen. Wo sind denn eigentlich Grenzen für Eltern oder für Väter, für Mütter? Man kann ja alles unter Befreiung verkaufen, oder? Hat Jürgen auch gemacht. Hat seinen Leuten erklärt, ja, ich befreie euch jetzt. Was sind Grenzen oder was sind Alarmsignale? Darf ich als Vater meine Tochter wickeln?
Sicher.
Und putzen?
Ja. Das ist ja immer eine Frage deines Herzens. Ein Übergriff passiert da, wo ich mir beim Kind Dinge hole, wo das Kind noch nicht dafür da ist. Das Kind ist nicht dafür da, mich glücklich zu machen oder meine Bedürfnisse zu befriedigen. Und ich glaube, dass wenn wir ehrlich sind, wenn wir in der Wahrheit leben, dann wissen wir ganz genau, wo die Übergriffe sind. Wir lösen diese Themen nicht, indem wir sagen, Väter dürfen ihre Kinder nicht mehr anfassen. Weil da verlieren Kinder ja auch ganz viel an guter Nähe und guter Zuwendung. Das ist die Frage unseres Herzens. Spüre ich selber, wo hole ich mir beim Kind etwas, was mir nicht zusteht? Das kann auch viel harmloser sein. Ich bin traurig und ich habe ein Kind, das mich immer tröstet. Wir haben ein Kind, das unglaublich vermittelnd ist. Mama, Papa haben ein Problem, das Töchterchen kommt und möchte vermitteln, oder? Und wir müssen lernen, hier zu sagen, schau mal, du darfst spielen gehen. Das ist nicht dein Thema. Du bist nicht dazu da, mich zu trösten. Das wäre übergriffig. Also ich glaube, dass Gott uns sehr gerne zeigen möchte, wo wir Kinder für Sachen auch benutzen oder wo auch Kinder ihre Eltern für Dinge benutzen, die nicht zustehen. Und dann ist mir wichtig zu sagen, eben, die Trennung zwischen Kindern und Erwachsenen ist im ganzen sexuellen Bereich ganz klar. Ich sage auch Teenagern, Sex ist nicht Teenager geeignet. Das ist wirklich etwas für Erwachsene. Mhm. Und das zieht eine ganz klare Grenze, wo klar ist, alles, was darunter ist, das ist nicht okay. Da gibt es eine Nulltoleranz. Ich glaube, übergriffig können wir auch sein, und das sind manchmal auch sehr liberale Eltern, wenn wir denken, wir wollen nicht verklemmt sein und wir laufen beispielsweise ständig nackt in der Wohnung rum und merken gar nicht, dass das dem Kind schon lange peinlich ist. Das ist etwas, was ich immer wieder merke. Eltern wollen nicht verklemmt sein und realisieren gar nicht, das Kind schließt sich schon lange ein zum Duschen. Also möchte es eigentlich mich auch nicht mehr nackt sehen.
Okay.
Man kann auch so grenzüberschreitend sein.
Das Problem ist, dass du hast ja vorhin auch gesagt, wir haben kein Rezeptbuch und wir können viele Themen nur anstoßen. Ja. Vielleicht noch eine letzte Frage zu dem Thema, die mir wichtig ist. Wenn ich merke, mein Kind wird Opfer von sexuellen Übergriffen, von Ausbeutung, sei es in der Familie oder sei es extern, was mache ich dann?
Hilfe holen, unbedingt. Also ich glaube, da braucht's dann wirklich einerseits mal, dass sich Hilfe holen. Als erstes ist es wichtig, dass jemand das auch weiß. Mhm. Dass ich das Tabu breche, dass niemand das weiß. Dass ich da schaue, mit wem möchte ich darüber sprechen. Und dann haben wir ja dann auch Beratungsstellen, die speziell für das da sind. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir das Schweigen brechen, dass wir schauen, dass das Kind keinen Täter oder Täterinnenkontakt hat. Das gibt es auch. Mhm. Werden auch Frauen übergriffig, nicht nur Männer. Mhm. Dass wir genau hinschauen. Und ich glaube, wichtig ist auch, dass wir nicht als Christen oder auch als Gutmenschen, man muss nicht Christ sein, um ein Gutmensch zu sein, hinschauen. Dass wir nicht denken, bei mir, in meinem Umfeld passiert das sicher nicht. Dass ich mir auch bewusst bin, auch in mir ist ganz viel negatives Potenzial. Mhm. Ihr kennt das vielleicht, man hört, dass ein Kind zu Tode geschüttelt wurde zum Beispiel. Da habe ich oft gedacht, lieber Gott, ich danke dir, dass mir das nie passiert ist. Es hätte mir auch passieren können. Mhm. Es ist nicht eine heile Welt, bei uns passiert das nicht, sondern dass wir immer im Hinterkopf haben, alles kann überall passieren. Und wir müssen hinschauen und uns dann Hilfe holen.
Jetzt ist noch Simon da. Jetzt war ich schon wieder falsch aussprechen. Komm mal nach vorne. Kann sie sich in die Mitte setzen, ja, weil wir müssen uns ein Mikrofon teilen. Danke, dass du auch da bist. Vielleicht sagst du kurz was zu dir, wie alt du bist, was du machst.
Ich bin 21 und ich studiere Tiermedizin an der Uni Zürich. Also ich möchte Tierärztin werden und darum lebe ich unter der Woche, bin ich Wochenaufenthalterin in Winterthur, lebe in einer WG mit drei anderen Frauen.
Jetzt, deine Mutter spricht ganz viel über das Thema. Ich habe gesagt, mich würde interessieren, erkennst du euren Familienalltag in dem, was sie erzählt?
Ja. Natürlich eben, haben wir auch schon gesagt, Mama, du schreibst Dinge in deinem Buch und das hast du gar nie gesagt. Aber ich merke, sie kommuniziert es ja auch viel subtiler mit ihren Werten. Du bist auch eine Persönlichkeit, die sehr stark sich selbst kommuniziert und wir wussten immer, du kennst deine Position, du weißt, was du willst und was du nicht willst. Und das schlägt auch auf uns über. Ich überlege mir dann automatisch, wo sind meine Grenzen, was will ich, was nicht. Und es gibt schon Situationen, die mir dann bekannt vorkamen. Oder wenn wir von den konkreten Gesprächen reden, dann hat sie oft, wenn wir in der Jugi waren, kamen wir nachts um 11 nach Hause und sie war noch auf. Und dann ergeben sich die persönlichen Gespräche, wenn man so, ja, es löst auch in mir etwas aus, wenn ich heimkomme und Mama hat auf mich gewartet, sie wollte sicher gehen, dass ich nach Hause komme. Und dann kamen oft so die tieferen Gespräche.
Spannend. Darf ich dich fragen, Thema Sexualität, was ist dir für dein Leben wichtig geworden als Frau, als junge Frau?
Einerseits ist mir wichtig, dass ich es genieße. Ich bin in einem spannenden Alter, man spricht auch an der Uni sehr viel über Männer, über Beziehungen. Ich habe auch eine Studienkollegin, die sehr oft wechseln und Probleme hat. Und es ist auch ein spannendes Alter. Es knistert manchmal ein bisschen, wenn man mit anderen Männern unterwegs ist. Ich möchte das genießen. Und doch ist es mir auch wichtig, dass ich im Nachhinein nichts bereuen muss. Und dabei ist es ganz wichtig, du hast es auch schon angesprochen, dass ich auf mein Bauchgefühl höre. Ich spreche nicht von den Schmetterlingen im Bauch, sondern von dieser ganz, ganz leisen Stimme, die mir manchmal sagt, hey, etwas stimmt nicht. Es muss nichts Großes sein. Es kann sein, dass ich war an einer Party und da kam einer in den Raum und ich wusste, wow, der kommt mir zu nah. Er stand am anderen Ende des Raumes und er war mir zu nah. Und das bedeutet dann nicht, dass ich unfreundlich werden muss oder so, aber meine Alarmglocken klingeln und dann nehme ich das wahr und ich bleibe etwas auf Distanz. Ich setze mich dann nicht gleich neben ihn auf dem Sofa. Und das ist mir sehr wichtig, dass ich darauf aufpasse und dass ich auch weiß, wer ich bin und dass ich das sein kann. Also bei diesem Mann hatte ich das Gefühl, er lässt mir keinen Raum für mich selbst. Und das ist mir wichtig. Ich bin ich und ich darf das sein. Und wenn mir jemand in diesen Raum tritt, dann muss ich mich wehren.
Jetzt hast du deine Schulkarriere hinter dir. Wenn ich an meine Schulkarriere denke, dann habe ich den Eindruck, ich habe nicht alles gut gemacht dabei, aber das ist ein nettes Thema, aber dass ich oft Außenseiter war und auch Moralapostel. Also das war so meine Art und auch Heuchler. Jetzt würde mich interessieren, wie bist du damit umgegangen in der Schule? Wie ist es dir ergangen? Und wie kriegst du da drauf zurück?
Ich war auch viel die Außenseiterin, bin es auch an der Uni noch.
Bei dem Thema?
Ja. Auch in meiner Homie-Gruppe, wo wir gute Freundinnen sind, ich stehe stark allein mit meiner Meinung und spannenderweise habe ich es aber nicht so schlecht in Erinnerung von der Schulzeit her. Ich habe das Glück, ich war nie das große Mobbing-Opfer. Ich hatte immer 2, 3 gute Freundinnen, mit denen ich mich unterhalten konnte und die mich auch respektiert haben, so wie ich bin. Aber rückblickend muss ich sagen, ich habe auch meine Position sehr stark verteidigt. Würde ich heute auch anders machen. Ich hatte manchmal Angst, in die Defensive gedrängt zu werden und dann wurde ich einfach sehr offensiv und habe schon fast, ja, moralapostelisch oder wie auch immer, ich habe manchmal meine Freundin etwas überfahren mit meiner Meinung. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass ich nicht in diese Ecke gestellt werden wollte. Und darum ging ich in die Offensive. Hat bestimmt auch Gutes eben. Ich bin, wer ich bin, und bei uns zu Hause war das oft der Satz, wir sind nicht alle, wir sind Lehmanns. Ich muss nicht sein wie alle. Und es ist für mich kein Problem, wenn meine Freundin eine andere Meinung hat. Das hat sie auch in anderen Bereichen, Sport, Kleidung, alles. Wir sind nicht immer einer Meinung und dann bin ich halt der Außenseiter, aber vielleicht sind sie auch sie falsch, nicht ich.
Aber du warst jetzt nicht nur mit Leuten befreundet, eben die, die die gleiche Meinung haben wie du. Okay. Auch heute noch. Okay. Jetzt hört man immer wieder, dass auf Handys Filme kursieren und so, und dass die gezeigt werden. Wie war das für dich?
Habe ich wenig mitgekriegt. Okay. Gut, ich merke auch, der Jüngste bei uns ist 4,5 Jahre jünger als ich. Das ist bei ihm viel mehr das Thema. Mhm. Bei uns hatte man erst so ab Oberstufe, Gymnasium ein Smartphone. Also es war auch weniger ein Thema, aber ich habe auch bewusst nicht so genau hingehört, wenn sowas diskutiert wurde. Und auch schon, einmal erinnere ich mich, haben sie auch irgend sowas geschaut, ich weiß doch nicht mehr, um was es ging. Und dann habe ich so über die Schulter gelinst, was schaut ihr da? Und die eine schiebt mich weg, das ist nichts für unversaute Mädchen. Und ich war so beleidigt und im Nachhinein irgendwo dankbar, weil ja, es stimmt ja, ich will mir das eigentlich nicht ansehen. Also die anderen wussten es auch und haben es bewusst mir nicht gezeigt.
Also deine klare Haltung war auch irgendwo ein Schutz, dass du nicht mit allem konfrontiert wurdest. Okay. Regula, Thema Schullehrer, Aufklärung, ist ja auch so ein Thema. Wie sind deine Erfahrungen mit Lehrern und Schule?
Sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Lehrer bei unseren Kindern, die haben das super gemacht. Dann gab es aber auch Situationen, wo ich plötzlich gemerkt habe, da wurde jetzt bei 9-Jährigen wurde dann mit Kondomen hantiert und so, und das war dann für unser Kind sehr traumatisch. Mhm. Also ich habe ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Meine Erfahrung ist auch, wenn eben die Leute von der AIDS-Hilfe oder so kamen, dann war das oft eine Wertevermittlung, die ich überhaupt nicht teilen konnte. So in der Oberstufe haben wir auch darüber gesprochen mit den Kindern. Ich glaube, es kommt sehr darauf an, wie stark Kinder selber sind. Ob sie damit umgehen können oder ob wir vielleicht auch besser schauen, dass unser Kind dann eben nicht in die Schule geht. Ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Heute wird noch mehr mit Bildern und Filmen gearbeitet. Und dort ist immer das Problem, das kann man nicht so leicht wegfiltern wie Dinge, die gesagt werden. Mhm. Also ich würde Kinder heute mehr auch dispensieren. Ich hatte mich auch schon dann eingemischt, weil bei euch in einem Klassenlager Oberstufe habe ich irgendwie gehört, die wollen diesen und diesen Film schauen. Und ich habe dann den Film gegoogelt und habe der Lehrerin angerufen und gesagt, wollen Sie das wirklich mit 14-Jährigen schauen? Und die hatten umgestellt. Also mhm. Ich glaube, einerseits gibt es Schulen, wo es sehr schwierig ist, Einfluss zu nehmen. Andererseits erlebe ich aber auch Lehrpersonen, die sehr dankbar sind. Bei unserem Jüngsten habe ich mit dem Lehrer im Vorfeld gesprochen, gesagt, was haben Sie vor in Sachen Sexualkunde? habe ihm meine Meinung gesagt, wir haben diskutiert. Ich habe zum Beispiel gesagt, ich finde das nicht gut, wenn Sie das und das machen, aus diesem und diesem Grund. Und teilweise hat der Lehrer wirklich auf mich gehört, Sachen auch weggelassen. Also ich merke, dass man teilweise viel erreichen kann, das erlebe ich auch mit meinen Büchern, dass eben jetzt gerade eine St. Galler Schule, die haben jetzt all diese Bücher für ihre Vorpubertätskinder bestellt, 10 bis 12, und wollen jetzt auch mit meinem Unterrichtsmaterial arbeiten. Also ich erlebe, da gibt es Lehrer, die sehr dankbar sind, wo man ganz viel bewegen kann, wenn man positiv sich auch in der Schule engagiert, im Elternforum mitarbeitet, in der Biblio mitarbeitet, kann man da auch Einfluss nehmen. Aber mit der Elterninitiative, wo ich auch Flyer dabei habe, versuchen wir Eltern zu helfen, mit der Schule ins Gespräch zu kommen. Weil oft ist es auch so, die Eltern kümmern sich überhaupt nicht. Die überlassen das Thema einfach der Schule, das wird schon richtig sein. Und dann kommen die Kinder heulend nach Hause und sagen, ich habe Dinge in der Schule gehört, die wollte ich gar nicht wissen. Also ich finde, die Gefahr ist heute wirklich auch, dass man diese Schönheit von Sexualität auch kaputt macht, weil man Kinder, ich glaube Mädchen sind da vielleicht noch empfindlicher als Jungen, mit Sachen auch abschreckt, die einfach nicht altersgerecht sind, die nicht zu diesem Alter gehören, die dann plötzlich das Gefühl wecken, hey, was läuft denn da eigentlich? Möchte ich denn das überhaupt? Und das wollen wir nicht erreichen mit Sexualaufklärung.
Wir überspringen ein paar Fragen, kommen zur letzten Frage. Ich fand das mega spannend, was du uns gesagt hast. Und ich bin sicher, der eine würde gerne widersprechen, der andere würde gerne Rückfragen stellen. Und ich, wir haben ja alle gemerkt, du beißt nicht.
Nein.
Wir dürfen dich auch nach dem Gottesdienst noch ansprechen. Für mich ist es, war es eigentlich, ich habe dir das auch in der Vorbereitung gesagt, für mich ist eigentlich wichtig, also für mich war das eine der großen Erkenntnisse und Werte im Lesen deines Buches, auch im Gespräch mit euch beiden, dass ich gemerkt habe, es ist ein Thema, was über ein Aufklärungsgespräch hinausgeht. Und ich glaube, wir konnten nicht alles sagen, wie man Kinder erzieht, wie man über Sexualität redet. Wir haben so Schlaglichter gesetzt. Du hast von Werten gesprochen, Beziehung, Ziel, Spannung aushalten, Inweltverschmutzung, wie ich selber lebe. Ich glaube, ich bin auch als Vater Vorbild, wie ich mit Pornografie umgehe. Zum Beispiel kann ja auch, wie ich mit 20 Minuten umgehe, wie ich mit Zeitungen umgehe. Das sagt ja auch was über mich selbst. Zum Schluss hast du einen Bibelvers dabei, den kannst du wieder einblenden, oder drei Bibelverse aus Psalm 119. Der steht auch in deinem Buch. Da heißt es, ich führe mein Leben in Freiheit und Glück, weil ich deine Ordnungen erforsche. Herr, deine Gebote sind wunderbar, deshalb befolge ich sie gern. Im Leben eines Menschen wird es hell, wenn er anfängt, dein Wort zu verstehen. Warum ist dir der Bibelvers wichtig geworden im Zusammenhang mit Sexualität?
Ich habe mich ja für meine Bücher intensiv mit dem auseinandergesetzt, was die Bibel über Sexualität sagt. Ich habe das wirklich auf den Prüfstand genommen. Gesagt, ja, funktioniert denn das wirklich? Was hat das mit unserem Leben zu tun? Sind diese Ordnungen von Gott gut? Und ich merke einfach, gerade wenn ich da kritisch an solche Sachen rangehe, ich komme eigentlich immer zum Schluss, hey, was Gott sagt, ist echt gut. Es führt zum Leben. Wir kriegen es nicht immer hin, das richtig anzuwenden. Das ist das andere. Aber ich glaube, dass in dem, was Gott sagt, immer letztlich Freiheit drinsteckt, die eben keine Mogelpackung ist, sondern die lang anhaltend hinhält, die mich immer freier macht. Ich erlebe mein Leben so, dass Gott mich Stück für Stück befreit. Von Zwängen, von Einschränkungen, von ich werde liebesfähiger. Gott ist Liebe. Wenn ich mich mit ihm befasse, werde ich Stück für Stück auch liebesfähiger. Geht leider nicht von heute auf morgen, aber ich bin im Prozess drin. Und ich glaube, wenn wir uns an das halten, was Gott sagt, auch mit Sexualität, dann können wir sehr viel leiden für uns und für andere wirklich ersparen. Weil die Welt, die so, sich so frei gibt, sie ist nicht so frei, das stimmt nicht. Es wird viel gelitten rund um Sexualität. Und viel davon möchte Gott uns ersparen. Und ich bin überzeugt, dass Gott es echt gut meint mit uns. Ich möchte mit niemandem tauschen. Ich mache das ja freiwillig. Aber je mehr ich Gottes Wort studiere, desto mehr muss ich sagen, hey, ich möchte mit diesem Gott unterwegs sein, weil Da steckt echt der Duft nach Freiheit und Abenteuer drin.
Herzlichen Dank für den Einblick in dein Leben, Simon. Danke, dass ihr noch da seid. Und ich finde, am Ende bekommt ihr einen großen Applaus. Ja.